So, herzlich willkommen bei Westphal und Sanden, Teil 2. Wir freuen uns da sehr drauf, auf die zweite Folge. Nach dem Go Live entscheidet sich, ob S/4HANA zur Plattform für die Zukunft wird oder nur das teure nächste ERP-System bleibt. Welche Fragen sind zu stellen und zu beantworten? Welche Aufgaben stehen eigentlich nach dem S/4HANA-Umstieg an? Das besprechen wir in Folge 2 von Westphal und Sanden und bedanken uns heute ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier bei Gambit Consulting in Troisdorf, die uns diese wunderbare Infrastruktur hier zur Verfügung stellt. Also herzlichen Dank an euch. Viele Unternehmen feiern da den S/4HANA Go Live als Abschluss. Aus Architekturperspektive beginnt danach aber erst die entscheidende Phase, denn wer nach dem Go Live in alten Mustern bleibt oder dorthin zurückfällt, hat zwar ein neues System, aber noch keine neue Architektur, zumindest wenn man ja Brownfield gemacht hat und diese ganze Architekturfrage auch vergessen hat, möglicherweise. Sebastian, was fällt dir ein zu dem Thema? Warum ist der S/4HANA Go Live nicht automatisch eine Transformation?
Ja, ich glaube, das liegt einzig und allein daran, dass sich niemand Gedanken macht, was eine Transformation tatsächlich ist. Wir haben jetzt ja gerade WM-Zeit. Wir erinnern uns vielleicht noch an die WM 2006. Da gab es ja auch mal eine Transformation im deutschen Fußball. Jürgen Klinsmann hat die verkörpert. Und da haben wir festgestellt, dass eine Transformation weit mehr ist als attraktiven Fußballspielen. Und man hat angefangen, in den Grundfesten die Dinge zu ändern, die seit 20 Jahren zementiert waren. Und das lässt sich eigentlich sehr gut darauf übertragen. Wir erinnern uns an Trainerfindungskommission, Bild-Zeitungsschlagzeilen, gigantischem Ausmaße. Und nichts anderes ist ja eigentlich ein S4-Projekt in einem Unternehmen. Das hat ähnlichen Aufruhr, das hat eine ähnliche Komplexität. Und wir wollen uns da nicht wirklich transformieren. Und das gilt auf der IT-Seite weniger. Ich überspitze das mal. Es ist am Ende ein ERP-System mit einer Datenbank drunter und vielleicht ein paar Satellitensystemen drumherum. Also die Architektur ändert sich gar nicht so gigantisch. Aber das, was auf der Business-Seite in der wirklichen Unternehmensdurchführung passiert, in dem Zweck des Unternehmens, das müsste sich für eine Transformation radikal mitverändern. Und das sehen wir ja in vielen, vielen Beispielen, dass genau das der neuralgische Punkt ist. Und weil du gerade Brownfield angesprochen hast, dann habe ich gar nichts transformiert, wenn ich vereinfacht gesagt meine Matthäus Briegels vor der WM 2006 mitnehme in den neuen modernen Fußball. Und ich glaube, das ist der größte Irrglaube, dass es sich um eine Transformation handelt. Wenn es wirklich eine Transformation ist, fasse ich das gesamte Spektrum von der Applikation über die Datenbank bis und die darunterliegende IT-Infrastruktur.
Und das ist auch das Fatale, was ich so wahrnehme. Viele reden davon, ja klar, das muss im Business aufgehängt sein, dieses Projekt. Aber wird dann gar nicht so wirklich verfolgt, ne? Sondern wird gesagt, hey, wir bauen die Infrastruktur neu, wir bauen die Basis neu, die dann eigentlich erstmal angegangen wird. Und deswegen meine These auch zu dem Thema, ich sage da immer, S/4HANA alleine macht noch kein Unternehmen zukunftsfähig. Es macht nun sichtbar, wie zukunftsfähig die Architektur wirklich ist. Und das ist schon auch ja hier und da ernüchternd dann.
Ja, definitiv. Und wenn wir ehrlich sind, ist das größte Argument, ich bin dann release- oder wartungsfähig jetzt über 2027 fortfolgende hinaus. Aber das ist ja kein Transformationsgrund. Und insofern ist also schon die Positionierung eines solchen Projektes erfolgskritisch und geht dann natürlich einher mit dem Willen der Organisationen, die davon betroffen sind, sich zu verändern. Und je tiefer ich in die Untiefen der Fachabteilung absteige, werde ich feststellen, dass die Veränderungsbereitschaft vielleicht ein bisschen geringer ist, als sie in der Veränderung gewohnten IT-Umgebung.
So, deswegen dann auch die Frage und die Bestandsaufnahme vielleicht der Architekturinventur im nächsten Schritt, wenn man dann den Go Live geschafft hat. Was haben wir denn jetzt wirklich gebaut? Da braucht es eine ehrliche Aufnahme, glaube ich, auch der SAP-Landschaft. Wie nimmst du das wahr in der Community?
Also wir sehen an vielen Stellen, dass so eine Architektur zum Teil sehr schmerzhaft passiert, wenn man kurz vorm Go-Live ist. Wenn man also durch die Anforderungsaufnahmephase, die Implementierungsphase durch ist, einen Großteil der Testphase hinter sich gelassen hat und eigentlich auf der Zielgeraden ist, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, ich muss ihn nur noch reinmachen und dann stelle ich fest, ah, es gibt viele Dinge, über die ich mir eigentlich hätte Gedanken machen müssen. Und vereinfacht gesagt, diese Aufnahme, diese Bestandsaufnahme, diese kritische Würdigung muss eigentlich ganz am Anfang passieren. Und auch ehrlich und nicht politisch opportun oder die eigenen Entscheidungen der Vergangenheiten ja, gutheißend oder rechtfertigend. Und daran scheitern viele. Und das ist natürlich auch nicht einfach, denn ich habe ja zum Teil über Jahrzehnte gewachsene Prozesse so eine Kreditorenbuchhaltung und Controlling, das ist ja nichts, was sich permanent ändert, sondern was ja bewusst von einer Stabilität, von einer Struktur, von einer Überprüfbarkeit, von einer Auditierbarkeit lebt. Und das ist die größte Hürde. Und deswegen machen die meisten aus meiner Sicht den Fehler, sich damit eigentlich erst gegen Ende des Projektes, wenn es gut läuft, oder nach dem Go-Live zu beschäftigen, statt es ganz an den Anfang zu stellen. Denn dann habe ich auch eine Zielrichtung und weiß, was will ich mit diesem Projekt eigentlich wirklich erreichen. Und ansonsten habe ich ein Universum aus verschiedenen Partikularinteressen, Wahrnehmungen, Interpretationen, Zielen. Und das clasht irgendwann auf die Realität, wenn das System dann tatsächlich live ist.
Themen sind da Eigenentwicklung auf jeden Fall, Schnittstellen, Datenflüsse. Und noch viel, viel mehr. Ne?
Das fängt ja schon bei ganz simplen Sachen an. Was sind eigentlich die Geschäftsprozesse, die ich abbilden möchte? Also ich bin noch gar nicht auf der IT-Seite. Wenn wir ehrlich sind, wie viele Unternehmen haben denn eine wirkliche Dokumentation über das, was ihre echten Prozesse sind und nicht das, was sie irgendwann mal dokumentiert haben und mitgeschleppt haben? Und das hat ja direkte Auswirkungen. Wenn ich mir Integrationsarchitekturen angucke, die hat man in den letzten 20 Jahren eher einzelfallbasiert gemacht, also Point-to-Point, fallbasiert, zum Teil halbautomatisch oder manuell, was halt schnell ging, was jemand mit Expertise konnte. Und das sind die Grundfragen, die ich am Anfang stellen muss. Wie sieht eigentlich eine moderne Integrationsarchitektur aus? Wie entkopple ich das? Datenhaltung. Das Einfachste ist, ich habe meinen eigenen Datenwürfel, am besten noch mit einer Excel-Oberfläche, die ich ganz simpel bedienen kann. Ja, aber das funktioniert natürlich nicht mit einem hochkomplexen ERP-System, wo ich dann wahnsinnig viele Abhängigkeiten zwischen prozessbezogenen Daten habe. Also man muss nicht nur die IT-Architektur betrachten, sondern gerade diese vorgeschalteten Fragestellungen, die eher ein bisschen IT-fern sind, sind die kritischen Punkte, dass man wirklich von einer Transformation spricht, aber dass ein solches Projekt auch die Erfolge zeitigt, die man sich von ihm erhofft.
Technische Schulden abbauen, welche Prozesse sind stark individualisiert, ist auf die Frage. Dann aber natürlich auch Cloud-on-Prem-Hybrid-Abhängigkeiten, die da bestehen. Ich sage da immer, wer sich für eine Non-Greenfield-Transformation entscheidet, dürfte den Großteil der Arbeit in Richtung Zukunftsfähigkeit noch vor sich haben. Würdest du dem zustimmen, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte dabei. Das eine ist, dass ich ein Brownfield mache an manchen Stellen, weil ich ganz spezifische Prozesse habe, die auch vielleicht mein USP als Unternehmen sind oder die in meiner Industrie ganz besonders sind, die ich einfach nicht aus dem Standard, aus einem Best-Practice-Prozessmodell herausziehen kann. Das ist vollkommen legitim. Und da gibt es verschiedene Deployment-Möglichkeiten. Ich glaube, das ist vollkommen unstrittig. Viel schlimmer sind ja die gewachsenen Dinge. Das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es heute noch S4-Systeme, in denen ich Codezeilen habe, und zwar nicht zu knapp, die aus dem R2-Zeitalter kommen. Weil es eben nie diese konsequente Modernisierung und Veränderung gab, sondern da ließ sich halt einfacher weiter betreiben, als von Grund auf zu überlegen, machen wir eigentlich das Richtige und vielleicht auch das, was man selber verantwortlich hat, in Frage zu stellen. Also ich glaube, das sind die zwei Punkte, die man ganz sauber voneinander trennen muss. Und ich versteige mich zu einer Hypothese, das, was ich wirklich spezifisch brauche, unternehmensspezifisch brauche, das ist eher die 20% von der goldenen 80-20-Regel als andersrum. Aber wir sehen viele Projekte, die mit dem Aufsatzpunkt starten. Wir machen jetzt 5 Wochen lang, 5 Monate lang Workshops zur Aufnahme des Bestandes, Fit-Gap-Workshops. Das ist ein Riesenaufwand und geht immer von der Prämisse aus, ja, wir wollen die Modernisierung, wir wollen das neue System, wir wollen die Transformation, aber es soll bitte alles so bleiben, wie es ist.
Was ja dann ein häufiges Thema ist und auch ja adressiert jetzt von der SAP seit einigen Jahren, ist Aufräumen im Custom Code, sozusagen Clean Core dort hinzubekommen. Aber nicht nur hinzubekommen, sondern auch zu behalten auf Dauer. Deswegen da oftmals die Aussage, das ist nicht ein Projekt, sondern das ist eine Daueraufgabe. Kontinuierlich muss man da am Ball bleiben. Mein Architekturprinzip, wie realistisch ist das in den Unternehmen durchzusetzen? Weil ich sag mal so, die Fachabteilungen sind da ja oftmals auch erfindungsfreudig, oder? Insbesondere wenn die IT nicht so dynamisch reagiert, wie die Fachabteilung sich das vielleicht wünscht.
Absolut. Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Blickwinkel darauf. Das Erste ist ganz klar, Geschwindigkeit, die ja allenthalben immer von der IT gefordert wird, steht und fällt natürlich auch mit der Präzision der Anforderungen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, was man da als IT-Abteilung zur Umsetzung bekommt. Ich glaube aber, was viel schlimmer ist, um diesen Effekt noch verstärkt, ist die Tatsache, dass man in den modernen Systemen die Anforderungsseite, also was brauche ich als Fachbereich inhaltlich, von der Umsetzung in der Software sehr viel strenger entkoppeln muss. Ich habe eine fachliche Anforderung für einen Unternehmensprozess und die ist vollkommen richtig. Aber wie es in der Software passiert, welche Objekte ich dafür nutze, wo ich das umsetze, wie ich das vielleicht bewusst kapsle, entkopple, auf einer Drittumgebung aufbaue, mich einer Partnerlösung bediene, das ist nicht die Aufgabe des Fachbereichs. Das heißt, ich muss sehr viel mehr Präzision im Fachbereich haben, was die Anforderungen angeht. Auf der anderen Seite brauche ich aber sehr viel mehr Möglichkeiten, da brauche ich natürlich auch Kompetenz zu, um in den Umsetzungseinheiten, die sehr viel IT näher dann sind, auch eine entsprechende optimierte Umsetzung zu erreichen. Und das steht und fällt mit einem gemeinsamen Entscheidungsprinzip und mit einem gemeinsamen Prinzip der Gewaltenteilung. Das ist nicht das Prinzip, was wir in den 90ern, in den 2000ern gesehen haben. Und in vielen Unternehmen hapert es genau daran. Ich gebe eine Anforderung vor und die wird genauso technisch ausdefiniert, wie sie heute ist. Und damit zerschieße ich genau diese Entkopplung und damit auch die Nutzung der modernen Technologien. Auf der anderen Seite ist es für die IT natürlich auch einfach. Ja, ich muss es ja genauso umsetzen, wie es gefordert ist. Und was ich da brauche, sind eigentlich klare Decision Boards, Architekturboards, in denen ich beide Seiten zusammenbringe, in denen klar ist, Anforderung, Testing, technische Abnahme, macht das System das, was ich fachlich brauche, liegt immer im Fachbereich. Mhm. Aber Design, Implementierung, Integration, Wahl der richtigen Objekte, Lösungen, Architekturentscheidung, Integrationsarchitekturentscheidung, grundsätzliche Implementierung der Technologien muss in der IT liegen, denn ansonsten entwickelt sich meine IT so schnell wie der Fachbereich. Und bei allem Respekt, ich habe im Fachbereich keine ITler. Die wollen jetzt alle Agentic machen, aber die haben ja nicht das Know-how, was braucht es eigentlich dafür, um das auszurollen. Und das ist das Kernpattern, was es immer zu durchschlagen geht. Und Unternehmen, die eine wirkliche Transformation aus ihrem S4-Projekt machen, sind an dieser Stelle sehr viel konsequenter als die Unternehmen, die dann zum Teil über 7, 8 Jahre laufende S4-Transformationsprojekte haben, die sich immer wieder an dieser Stelle verkämpfen. Es muss aber alles genauso umgesetzt werden, wie ich es haarklein definiere.
Ein Aspekt fehlt mir noch in deiner Aufzählung und ich glaube, den müssen beide Teile gemeinsam im Blick haben. Steckt natürlich auch im Clean Core Gedanken drin und das sind die Kosten, oder? Also die Kosten hast du gar nicht genannt, eben sozusagen bei deinen Argumenten spielt bei der Bahn wahrscheinlich keine Rolle.
Oh, jetzt muss ich aufpassen. Das spielt eine große Rolle, denn wir geben ja am Ende Steuergelder aus und da hat man eine noch größere Verantwortung für die Gelder, die man investiert. Aber es gibt eine Korrelation zwischen den Kosten für ein solches Projekt und der Konsequenz, wie ich eine solche Transformation aufsetze. Und allein für den ersten Teil der Aufnahme, was implementiere ich eigentlich, bin ich natürlich mit einem solchen klaren Entscheidungs- und Designprinzip viel schneller und viel effizienter, weil ich das, wo ich individuell bin als Unternehmen, individuell baue und diesen USP auch halte. Und da, wo ich sage, ich nehme die Dinge, die da sind und adaptiere sie und implementiere sie schnell, das spart natürlich enorme Kosten. Nicht nur in der Implementierung, sondern auch im späteren Betrieb. Ich bin dann automatisch auch viel releasefähiger, weil ich natürlich sehr viel enger an dem bin, was die Software in ihrem Kern liefert. Mhm. Und das Gleiche gilt auch, du hast vorhin die Integration angesprochen, die Schnittstellentechnologien. Je standardisierter ich da bin, je automatisierter das Monitoring läuft, je mehr ich das entkopple und versuche, nicht Business-Logik in Schnittstellen zu bauen, desto günstiger wird es in der Implementierung und im Betrieb. Deswegen hat das für mich immer eine klare Folge. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch den Kostenpunkt, wenn ich mal rein auf der IT-Seite bin, je stärker ich mich von nutzungsabhängigen Modellen abhängig mache, alle Softwarehersteller wollen ja heute nur creditbasiert abrechnen, muss ich mir natürlich genau überlegen, welche Plattform, welche Lösung, welches Betriebsmodell, welches Abrechnungsmodell ist für mich das Richtige. Aber die großen Blöcke in den Transformationsprojekten, die ja gerne 1, 2, 3-stellige Millionenbeträge haben, lassen sich wirklich auf diese Kernpunkte aus meiner Sicht zurückführen.
Also halten wir fest, Clean Core scheitert nicht an Technologie, sondern fehlender Disziplin vielleicht auch dann in den Unternehmen, mangelnde Abstimmung.
Und Zielsetzung.
Jede Sonderlocke kostet das X-fache der Entwicklungskosten. Oft wird nur auf Entwicklungskosten geguckt. Ne? Wann rechnet sich das denn eigentlich? Ja. ROI ist ja schwer kalkulierbar auch. Ich sag mal, diese Creditkosten. Ne? Im Moment wird das sehr stark subventioniert alles, wenn man nur jetzt mal von den KI-Credits reden, aber vielleicht auch von den SAP-Credits, BTP-Credits, dann ist da ja im Prinzip eine solide Kalkulation in die Zukunft hinein schwer zu machen. Ne? Also man hängt da ganz klar am Preismodell dann dieser Plattformen. Und ich behaupte da ja, das muss ich heute extrem gut rechnen, dass es sich auch in 5 oder 10 Jahren noch gut rechnet.
Definitiv. Wir sehen jetzt ja schon, mit jedem IPO der großen KI-Modelle gehen die Preise vorher schön nach oben, damit man die Kapitalmarktstory unterfüttert. Und ich glaube, das ist eben genau ein weiterer Aspekt, warum man sich technologisch grundlegend Gedanken machen muss, wie ich dann auch Modelle austauschen kann, wie ich auch vielleicht Plattformen anders einsetzen kann, wie ich Lizenzmodelle verändern kann, wie ich also auch auf solche Dinge reagieren kann. Das muss für die fachlichen Anforderungen an die Software überhaupt keine Rolle spielen. Und da sind wir bei diesem zentralen Trennungsprinzip. Zum anderen glaube ich, es ist wirklich die Zielsetzung. Was will ich denn erreichen? Es ist ja vollkommen legitim, wenn ein Unternehmen sagt, ich will einfach nur mein ERP-System in die nächste Generation bringen, damit ich bis 2040 Ruhe habe. Das gefällt dem strategischen Ansatz der SAP nicht. Das gefällt wahrscheinlich auch dem Business Case nicht, aber das kann ja durchaus ein relativ simpler Case sein, damit ich nicht in das Risiko einer nicht mehr gewarteten Software gehe. Dann rede ich aber nicht mehr von einer Transformation. Und wenn ich sage, ich nehme meine Prozesse eins zu eins mit, wie sie heute sind, dann muss ich auch ehrlich sein, dann ist es keine Transformation. Diese Frage stellen sich aber die wenigsten Unternehmen ehrlich im Vorfeld und dann steht und fällt es mit der Konsequenz. Wenn ich heute auf AI-Modelle umstelle und sehe, dass ich Tätigkeiten automatisieren kann, dann muss ja irgendwo der Aufwand, den ich vorher damit hatte, auch wegfallen. Aber das muss ich konsequent nachhalten und umsetzen. Und spätestens da stelle ich fest, dass diese Effekte diffundieren. Dann nutze ich die frei gewordenen Kapazitäten für eine bessere Dokumentation, für Themen, die schon länger auf der langen Bank lagen, für eine Abarbeitung meines Backlogs. Und dann stelle ich fest, dass der Effekt, den ich eigentlich im Business Case erwartet habe, sich gar nicht manifestiert, weil es eben nicht konsequent umgesetzt wird. Nachhalten kann ich alles. Excel ist geduldig, aber es dann wirklich umsetzen, das ist die Königsdisziplin. Und das geht aus meiner Erfahrung nur, wenn ich im Vorhinein klar sage, was will ich erreichen? Was sind meine Erfolgskriterien am Ende? Und das sind dann weniger die IT-Architekturkriterien, sondern da sind wir bei dem Punkt, den du ansprichst, Kosten. Es muss sich am Ende hart auszahlen. Es sei denn, ich mache es aus strategischen Gründen, dann ist es eher ein reduziertes Ausfallrisiko oder ein reduziertes Wartungsrisiko oder eine Sicherheit eines Betriebes bis in die nächste Dekade.
Ich beobachte da drei Kategorien von Kunden. Kunde 1, nicht so klar definiert. Lassen wir mal einfach laufen, hat meistens den Effekt, dass die Kosten steigen werden. Ja. Weil man einfach dann neue Modelle nutzt und das ungehemmt im Prinzip. Dann gibt es die zweiten, die sagen, naja klar, dann müssen wir auch FTEs entlassen. Die müssen wir irgendwie freisetzen. Die Kunden gibt es mit Sicherheit auch. Und dann gibt es die Kunden, die sagen, hey, wir wollen unsere Mannschaft behalten und wir wollen den Umsatz verdoppeln, verdreifachen, was auch immer. Jetzt vielleicht ein bisschen ambitioniert für das ein oder andere Unternehmen, aber der Trend und der Gedanke ist klar. Ne? Also mit dem gleichen Headcount im Prinzip mehr erreichen dann. Alle drei Varianten sind ja wahrscheinlich legitim, wobei man von Variante 1 absehen sollte. Ne?
Also definitiv. Und das Schöne an den beiden letzten Varianten ist, das zeigt ja sehr klar, das ist kein CIO-Projekt. Sondern wenn ich wachsen will, dann brauche ich meine gesamte Sales-Organisation dahinter, bis zum C-Level. Dann brauche ich einen CIO dahinter. Dann brauche ich, wenn ich sowas habe, einen COO. Dann brauche ich natürlich den CIO. Aber dann ist das ein Programm, was das gesamte Management, das gesamte Unternehmen tragen muss. Und im ersten Bereich, wir haben beide Kinder, wenn ich die in Süßigkeitenladen schicke und sage, keine Grenzen, probiert, was ihr möchtet, nehmt mit, was ihr möchtet, the sky is the limit, dann fällt das natürlich auch entsprechend aus. Und am Ende habe ich Bauchschmerzen. Mhm. Und genauso ist es auch dort, wenn ich das vollkommen offen gestalte, dann ist es ja ein Learning by Doing und dann läuft jedes Projekt aufwandseitig aus dem Ruder. Entweder interner Aufwand oder externer Aufwand oder im schlimmsten Fall beides. Und Worst Case ist dann, dass ich mir sogar noch einen Betriebskostenblock ans Bein binde, weil ich all das, was ich mir da schön zusammengestellt habe, auf lange Sicht gar nicht kostengünstig betreiben kann.
Ja. So, Sebastian, jetzt haben wir noch eine Nachricht an unser Publikum, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir hatten ja eigentlich gedacht, wir machen da eine Sendung draus. Dann haben wir mal die Themen gesammelt und festgestellt, eine Sendung reicht da gar nicht. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, zwei Teile draus zu machen. Ja, und im zweiten Teil dann auch mal zu gucken auf die Datenarchitektur, auf das ganze Thema KI natürlich und weitere Themen, die da noch eine Rolle spielen, Governance, Security und was fällt dir noch so ein?
Also ich würde sagen, das Beste daran ist, wir sind ja im Süßigkeitenladen jetzt und wir können uns ja nicht kurz fassen. Also all das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, du hast ja viele schon angeteasert, die technische Seite, die werden wir im zweiten Teil betrachten. Und heute geht es wirklich um die Fragestellung, was ist eigentlich eine S4-Transformation? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und die Auswirkungen auf die IT, auf die Plattform, auf die Betriebsmodelle, auch auf die dahinterliegenden Betreibermodelle, Infrastrukturen, das werden wir dann bewusst in dem zweiten Teil betrachten. Also für die IT-Nerds ist der Süßigkeitenwarenladen erst in der zweiten Folge gehört.
So, dann lass mal gucken jetzt aufs Betriebsmodell. Nach dem Projekt beginnt natürlich der Dauerbetrieb der Transformation, mal vielleicht in Klammern gestellt. Betriebsmodell heißt dann ja auch, die SAP-Landschaft wird da natürlich nicht starr eingefroren, sondern das läuft ja kontinuierlich weiter. Welches Betriebsmodell passt denn da eigentlich auch zu? Ist das Public Cloud? Ist das Private Cloud? Ist das das hybride Modell, was ja schon dominant ist aktuell so? Da haben wir ganz, ganz viele Themen, ne? Continuous Deployment, Cloud ALM. Was fällt dir dazu ein zum Thema Betriebsmodell?
Ich glaube zuallererst, dass die Frage, was das Richtige ist, eine zutiefst individuelle ist und am Ende auch eine Scheindebatte, die uns von der SAP durch die Kopplung von Features und Innovationen an ein Betriebsmodell aufgezwungen wird. Und wir sehen das jetzt sehr schön. Jetzt reden alle von Agentic AI und überschlagen sich, was die Potenzialrechnung angeht. Einem Agent ist das vollkommen egal. Ob das im eigenen Rechenzentrum ist, bei einem Hyperscaler wie AWS oder Azure oder ob es am Ende eine SAP Public Cloud ist. Und das ist ja auch einer der Punkte, den wir beiden schon seit vielen Jahren auf der Agenda haben, der auch sehr deutlich kritisiert wurde und auch noch weiterhin kritisiert wird. Das Betriebsmodell an sich ist vollkommen egal. Die Fragestellung, die sich, finde ich, viel mehr in den Vordergrund stellen muss, ist, wie stelle ich sicher, dass ich einen stabilen Kern für meine Commodity-Prozesse habe, für die Prozesse, mit denen ich kein Geld verdiene, in denen ich möglichst wenig Aufwand haben möchte, einen hohen Automatisierungs- und Standardisierungsgrad, die muss ich natürlich anders deployen und auch anders bedienen als die Teile meiner Softwarelandschaft, die hohen Veränderungen unterworfen sind oder wo gerade das drin ist, was meine Produktion, mein Produkt, mein Service unique macht. Und da muss ich auch über die SAP-Landschaft hinausdenken. Es ist ja ein Irrglaube, dass mit einer S4-Transformation alles vereinfacht ist und alles viel dynamischer läuft. Und wir hatten das vorhin ja schon, die Fragestellung, wie muss ich eigentlich meine interne Entscheidungsorganisation aufsetzen, damit ich schnell zu Entscheidungen kommen kann. Und da sind wir wieder beim Thema Entkopplung. Wenn ich weiß, wo ich was verorte, dann muss ich nicht alles überall machen. Dann muss ich nicht alles zur gleichen Zeit machen. Ein schönes Beispiel ist, wie lasse ich Systeme miteinander interagieren? Das kann ich natürlich so wie heute machen, starr. Jede Anfrage möglichst per Einzelschnittstelle, per Einzelprotokoll, per Einzeldatei. Ich kann aber auch anfangen, diese Dinge so aufzustellen, dass ich möglichst entkoppelt arbeite, die Systeme in sich gut betreiben und weiterentwickeln kann. Und immer dann, wenn ich eine Interaktion, eine Integration habe, habe ich die Möglichkeit, über die heute sehr viel moderneren und performanteren Systeme diese Konnektivität auch mit einem entsprechenden Business-Fokus zu steuern. Und insofern ist das viel entscheidendere Kriterium. Latenzen werden unwichtiger, aber spielen natürlich auch eine Rolle. Ich muss mir natürlich überlegen, wo betreibe ich meine Systeme? Wenn mein eines System in einem Datacenter in Frankfurt steht und das nächste in Amsterdam und das nächste in Irland, dann mag das aus Sicht einer IT-Security und einer Redundanz der Systemlandschaft total sinnvoll sein. Wenn ich aber operative Systeme so weit auseinanderziehe, dann habe ich natürlich ganz andere Reaktionszeiten zwischen den Systemen. Das heißt, diese Grundfrage, wo stelle ich was stabil hin und was kann ich auch mit einer langen Halbwertszeit stabil betreiben und wo brauche ich schnell drehende, hochperformante Systeme? Produktionsunternehmen kennen das. Meine Fließbänder warten nicht darauf, dass irgendeine Cloud aus Waldorf antwortet. Da muss ich sehr schnell und gute, stabile Lösungen für finden. Und ich glaube, das ist viel entscheidender. Was brauche ich lokal? Was brauche ich zentral? Was brauche ich verteilt? Als die Fragestellung, welche Technologie darunter.
Und dann werden wir ja dann in der nächsten Folge auch besprechen, auch nicht ganz uninteressant, auf welcher Plattform läuft das denn eigentlich im Bezug auf die Kosten von Datentransformationen.
Ne? Absolut.
Reinladen in die Cloud ist immer relativ einfach und kostenfrei. Daten rausholen aus der Cloud, da läuft dann oftmals der Ticker. Da muss man sich sehr gut natürlich nicht nur aus Latenzgründen Gedanken machen, sondern auch wieder aus Kostengründen, weil ich glaube, das ist schon auch das dominierende Thema, gerade auch im SAP-Bereich. Da kriege ich immer von CIOs auch zurückgespiegelt, naja, unser Budget geht halt zum großen Großteil drauf für das Thema SAP, Betrieb und Wartung. Der Rest ist dann eigentlich so marginal, dass da gar nicht mehr viel für Innovation bleibt.
Absolut. Nun muss man auf der einen Seite auch sagen, wie viel Innovationsbudget brauche ich in einem Accounting-Prozess? Das mag in der Bank natürlich ganz anders sein. Mit einer Bankbilanz ist man sehr viel näher am Kerngeschäft, aber in den wesentlichen Industrieunternehmen ist das natürlich nichts, wo ich gigantische Innovationen erwarte. Da erwarte ich viel Automatisierung, um meinen Kostenfaktor dort einfach zu reduzieren. Ich glaube, viel wichtiger ist die Fragestellung, was brauche ich eigentlich auch an Daten an welcher Stelle? Ich glaube nicht mal, dass es nur die Datentransferkosten sind, sondern überhaupt die Daten verfügbar machen. Und ich meine, alle im SAP-Kosmos kennen das Thema indirekte Nutzung. Jetzt gab es gerade eine sehr umstrittene API-Policy. Man versucht natürlich, das versuchen ja alle Anbieter, den Zaun um die eigene Softwarelandschaft möglichst engmaschig zu fassen und sich jeden Grenzübertritt in Anführungsstrichen fürstlich oder weniger fürstlich entlohnen zu lassen. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage für mein Prinzip. Wo halte ich meine Daten, auch in welchem System und in welche Abhängigkeiten begebe ich mich? Und da brauche ich, da sind wir wieder beim Anfangsthema, eigentlich gar nicht den Fachbereich für diese Frage. Das ist eine zutiefst technische Frage, in Kopplung natürlich mit dem Kostenfaktor ganz klar. Da muss ich mich so aufstellen, dass ich für die Risikoszenarien vorbereitet bin. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn ich darunter noch Datenmodelle schiebe, die dann über LLMs entsprechende Analysen, entsprechende Automatisierungspotenziale unterstützen sollen. Da muss ich mir sehr genau überlegen, will ich mich wirklich auf eine Plattform, auf einen Anbieter, auf ein Betriebsmodell konzentrieren oder halte ich mir bewusst eine Offenheit? Denn ich muss doch entscheiden, welches Modell das richtige ist und was ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Und diese Fragestellung ist eine, auf die meisten Unternehmen noch gar nicht vorbereitet sind.
Also nehmen wir doch schon wieder das eine oder andere vorweg von Folge 3, fürchte ich fast. Wir können nicht ohne KI, ne? Nee. Geht nicht einfach.
Nein, das geht nicht mehr weg. Ich glaube, und das werden wir beim nächsten Mal ja auch besprechen, wie bei jedem Hype gibt es jetzt viele Übertreibungen an vielen Stellen, aber wir sehen natürlich enorme Potenziale. Ich habe gestern gerade erst mit Kollegen mich austauschen können, wo es um die Fragestellung ging, wie betreiben wir eigentlich künftig unsere Systeme, technisches Incident Management, was viel auf Monitoring-Informationen, auf systemgenerierten Informationen beruht. Das machen wir heute alles manuell. Mhm. Das ist natürlich ein Automatisierungspotenzial, weil es saubere Dokumentationen gibt, Best Practices, unfassbar viele praktische Cases. Also da ist natürlich wahnsinnig viel Potenzial, was sich auch ganz schnell zeigen wird, was wir auch bei den Rechenzentrumsbetreibern übersehen. Heute schon. Auf der Fachseite, wenn es darum geht, die entsprechenden Prozesse zu automatisieren, da wird es schon schwieriger, denn da stellen wir immer wieder fest, Dokumentation, naja, ist so eine Sache. Das, was in den Systemen tatsächlich passiert, spricht meist eine andere Sprache. Und dann haben wir ganz viele kleine menschengemachte, gerne O365 oder noch älter basierte Teilprozesse, die Lücken zwischen den Prozessen schließen. Und das ist natürlich etwas, wo wir sehr viel länger brauchen werden, auch weil diese Prozesse ja sehr viel stärker reguliert, überprüft werden. Aber nein, das geht nicht mehr weg. Ich glaube aber, die Geschwindigkeit der Implementierung, die wird sich über die einzelnen Layer der IT-Architektur unterschiedlich schnell ausbreiten.
Und ich glaube, gerade auch in den IT-Organisationen mit dem Thema Betrieb und Automatisierung, da ist ja, sag mal, dass der SAP-Kosmos um 5 bis 10 Jahre mindestens zurück den anderen Systemen. Das kriege ich immer mal wieder gespiegelt. Die sagen, was macht ihr da im SAP? Da ist nichts automatisiert, das macht ihr händisch, das macht ihr manuell, da macht ihr Transporter, was ist das denn? Ja, also im Prinzip Steinzeit für die jüngere Generation. Ich glaube, da wird viel Potenzial auch jetzt drin sein, erstmal den eigenen Vorgarten so ein bisschen mit KI auch und mit Automatisierungslösungen da sauber zu machen, so dass man da dann eben auch zukunftsfähig wird. Das gehört ja auch dazu, weil es ist ja letztendlich auch eine Kosten- und eine Geschwindigkeits- und eine Frage der Dynamik in den Unternehmen.
Ja, definitiv. Und das wirst du selten von mir hören. Da kann man tatsächlich mal der SAP keinen Vorwurf machen, sondern das ist unsere ureigenste Hausaufgabe. Das geht ja noch sehr viel weiter. Wir wissen, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine enorme Pensionierungswelle haben werden. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die menschlichen Kapazitäten, um all das aufrechtzuerhalten. Und das mag jetzt für die Kollegen in der SAP-Basis, also im klassischen technischen Betrieb, nicht schön klingen, aber da gibt es viele Dinge, die in ihrer Grundausprägung wiederkehrend sind. Natürlich kann ich die automatisieren. Und ich muss die sogar automatisieren, denn ich muss ja meine Mannschaft, die ich dann noch habe, befähigen, die neuen Technologien bedienen zu können. Und das ist ja ein vollkommen anderes Arbeitsmodell. Und du hast das gerade so ein bisschen durchscheinen lassen. Wenn ich neue Kolleginnen und Kollegen an Bord hole, die jetzt gerade aus der Ausbildung, aus dem Studium kommen oder die ersten Jahre Berufserfahrung hinter sich haben, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung. Die können schon kontextbasiert die Systeme füttern. Die haben natürlich nicht den Silberrücken und das Wissen der letzten 20 Jahre aus dem SAP-Kosmos, aber das brauchen die an vielen Stellen nicht, denn die finden die Informationen über die Agenten, die sie dann selber ins Rennen schicken. Und das wird zum Beispiel ein ganz spannender Übergang, glaube ich, zwischen diesen Generationen, denn ich muss natürlich jetzt all das, was in den Köpfen ist, gut dokumentiert haben, aber die nächste Generation wird damit ganz anders arbeiten. Also ich bin ein totaler Freund davon und muss man aber auch ehrlich sein, auch außerhalb des SAP-Kosmos, ja, da gibt es viele Dinge, die weiter sind. Du willst nicht wissen, wie viel COBOL heute noch im Bankenviertel in Frankfurt im Einsatz ist. Also da gibt es auch noch rückständigere Strukturen und Bestandteile in den Systemarchitekturen. Aber auch da sehen wir ja, dass sich zwischen Programmiersprachen, zwischen Systemsprachen mit Hilfe der Sprachmodelle sehr viel schneller übersetzen kann, transformieren kann und dann auch in der Lage bin, Code in neue Plattformen zu übertragen. Und ich glaube, auch das wird uns wahnsinnig helfen, den Aufwand, die Ressourcen, die wir heute im Betrieb der SIS-Landschaften sowohl auf der Fachseite als auch auf der technischen Seite betreiben, dass wir den reduzieren können und uns damit wieder neue, du hast vorhin von Innovationen gesprochen, einfach wieder neue Freiräume schaffen, um uns mit den neuen Technologien zu beschäftigen, die auch auszurollen. Denn wir sehen jetzt gerade ein paar graue Wolken draußen am Himmel. Das, was uns auf der IT-Security-Seite in den nächsten Jahren ereilen wird, was wir da an Bedrohungsszenarien bekommen werden, darauf sind wir heute gar nicht eingerichtet. Mhm.
So, fassen wir zusammen. Architekturanalyse, sich in die Augen schauen und lückenlos aufdecken. Das Thema Clean Core haben wir adressiert. Dann haben wir gesagt, Betriebsmodell nicht vernachlässigen. Weißt du, was das spannendste Thema ist, was mich dann in der nächsten Folge interessiert?
Bin gespannt, wer Weltmeister geworden ist.
Da musst du gleich noch einen Tipp abgeben. Genau. Also ich würde sagen, es ist der Vendor-Login, weil das ist im Moment schon heiß diskutiertes Thema. Sind da so viele Spieler am Markt, um in der Fußballsprache zu bleiben. Viele Vereine buhlen da darum, dass man dort Mitspieler wird. Und die Verträge sind zum Teil verlockend, die Rabatte sind verlockend, die einem dort versprochen werden. Aber die Frage ist ja auch, wie komme ich da wieder raus und wie offen bin ich denn tatsächlich? Und da bin ich ganz gespannt drauf, mit dir drüber zu diskutieren und freue mich schon dann auf Folge 3. Worauf freust du dich?
Also erstmal glaube ich, dass wir genau mit diesen Aspekten, die wir jetzt schon angeteasert haben, das, was die IT-Community angeht, nochmal sehr viel stärker adressieren werden. Darauf freue ich mich. Ich freue mich natürlich immer, dich zu sehen, das gemeinsam mit dir zu diskutieren. Und jetzt freue ich mich tatsächlich auf 4 Wochen WM. Die Umstände sind ja ein bisschen herausfordernd und zwiespältig in diesem Jahr, aber ich bin guter Dinge. Ich war im Januar auf Curaçao, habe also unseren WM-Gegner selbst in Augenschein nehmen können. Also ich freue mich jetzt auf das erste Spiel und dann wird mich hoffentlich die Begeisterung auch dafür wieder anstecken.
Du warst der Trainingskiebitz
dort offensichtlich. Ich habe mehrere Trainingsplätze besichtigt und bin auch mit meinem Sohn dann am Stadion vorbei, dass wir mal gucken, wie die so trainieren. Und aber kurz danach haben sie Advokat rausgeschmissen. Das reiner Zufall.
Ja, alles klar. Also, dann fehlt jetzt noch der ultimative Tipp. Wer wird Weltmeister?
Also, ich hoffe nicht England, weil ich es nicht ertragen werde, wenn die gewinnen. Ich befürchte dass Frankreich wahrscheinlich die besten Karten.
Nee, da haben wir uns fast nicht abgesprochen. Also Frankreich ist auch mein Tipp Nummer eins, ist jetzt nicht der Außenseiter-Tipp. Nee. Müssen wir klar dazu sagen. Wie weit kommt die deutsche Mannschaft?
Also ich würde sagen, solides Viertelfinale ist drin. Wenn sie es schaffen, sich zusammenzufinden, das ist ja alles noch so ein bisschen Stückwerk. Ich war in Finnland, gegen Finnland in Mainz im Stadion. Also noch viel Luft nach oben im Zusammenspiel und auch in der Intensität. Dann, glaube ich, können sie noch eine Runde weiterkommen. Hängt ja viel vom Turnierbaum ab und den kannst du ja gar nicht richtig vorhersagen bei all den Spielen und Gruppen. Und ja. Also ich glaube, Ecuador und Elfenbeinküste wird nicht so einfach, wie es auf dem Papier wirkt.
Das glaube ich auch. Und das hoffen wir ja auch alle, dass wir Zweiter werden, damit wir nicht im Achtelfinale
so gegen Frankreich
aussteigen.
Genau.
Also, dann sind wir uns da wieder einig. Euch viel Spaß jetzt beim Freuen auf die Folge 3, wo wir dann über genau diese Themen sprechen. Sebastian, dir herzlichen Dank und ja, dann haben wir uns jetzt das Wochenende verdient. Ja.
So machen wir das. Vielen Dank, Helge, wie immer.